SWR 2 aktuell.
Mit Christian Rönspieß, guten Abend. Tumulte in der französischen Nationalversammlung. Die Regierung drückt ihre umstrittene Rentenreform durch und umgeht dabei das Parlament. Wir berichten aus Paris und sprechen darüber mit dem stellvertretenden Direktor des Deutsch-Französischen Instituts. Regierungserklärung des Kanzlers, warum danach besonders über ein Wort debattiert wurde, hören wir in gut 10 Minuten. Und Israels Ministerpräsident Netanyahu ist zu Besuch in Berlin und muss sich Kritik zur geplanten Justizreform in seinem Land anhören. Es waren vermutlich historische Szenen, die sich am Nachmittag in der französischen Nationalversammlung abgespielt haben. Ministerpräsidentin Borne konnte zuerst nicht reden, sie wurde daran gehindert. Später musste sie gegen das Plenum mehr oder weniger anschreien. Es ging um die umstrittene Rentenreform mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre, gegen die auf Frankreichs Straßen seit Wochen protestiert wird. Am Vormittag hatte der Senat zugestimmt. Danach sollte auch die Nationalversammlung darüber abstimmen. Dazu kam es aber nicht, weil die Regierung aus Angst, keine Mehrheit zu bekommen, kurz vorher entschieden hat, das Gesetz über eine Sondervollmacht am Parlament vorbei in Kraft zu setzen. Aus Paris berichtet Julia Borutta.
Et la parole est à Madame la Première Ministre.
Das Parlament gleicht einem Hexenkessel, als Premierministerin Borne das Halbrund betritt. Die Abgeordneten des Linksbündnisses NUPES schmettern die Marseillaise, halten Schilder hoch. 64 ans, c'est non. Rente mit 64, nein. Borne stellt sich dem Krach entgegen, eine lautstarke Kraftprobe, minutenlang. Weil ich an unserem Sozialmodell hänge und an unsere parlamentarische Demokratie glaube, an den Kompromiss, den beide Kammern des Parlaments beschlossen haben, bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Soll heißen, Artikel 49.3 anzuwenden. Mit diesem umstrittenen Artikel umgeht die Regierung eine Abstimmung über die Rentenreform, muss dafür aber Misstrauensanträge überstehen, die die Opposition nun einbringen will. Aus Sicht der Premierministerin das geringere Übel. Die Alternative wäre gewesen, über den Gesetzestext regulär abstimmen zu lassen, doch die Regierung konnte sich einer Mehrheit nicht sicher sein. Bis zur allerletzten Minute hatte Borne sich dagegen gesträubt, Artikel 49.3 anzuwenden, weil sie wusste, dieser Verfassungsjoker würde für einen Aufschrei sorgen. Und so kam es dann auch. Bis zum Schluss ist das Parlament verspottet und gedemütigt worden, kritisierte aufgebracht der Chef der Kommunisten Fabien Roussel. Das ist eine Schande für die Demokratie. Diese Regierung ist unserer 5. Republik nicht würdig. Julien Bayou vom Linksbündnis NUPES sagte, es ist ein Skandal, wie die Regierung das Land führt. Wir als Abgeordnete sind schockiert, wie brutal unsere Institutionen und das ganze Land behandelt werden. Und die Fraktionschefin des extrem rechten Rassemblement National, Marine Le Pen, sagte, in der allerletzten Sekunde den 49.3 zu zücken, ist ein außergewöhnlicher Beweis von Schwäche. Die Regierung ist auf der ganzen Linie gescheitert. Präsident Macron ist gescheitert. Aber weil wir qua Verfassung nicht dem Präsidenten unser Misstrauen aussprechen können, werden wir es Premierministerin Borne und ihrer Regierung aussprechen. 24 Stunden hat die Opposition nun, um Misstrauensanträge einzureichen. Doch nur wenn sich alle Oppositionsparteien zusammentun, von ganz links bis ganz rechts, könnte einer von ihnen Erfolg haben. Auch die Gewerkschaftsführer sind empört, dass es nach dem monatelangen Ringen und mehreren Großdemonstrationen gegen die Rentenreform nun gar nicht zur Abstimmung gekommen ist. CFDT-Chef Laurent Berger erklärte, das ist doch ein Schlag ins Gesicht der Demokratie. Das wird in den Demonstrationszügen Unbehagen auslösen. Heute Abend werden die Gewerkschaftsführer darüber informieren, wie sie den Protest weiterführen wollen. Fast gleichzeitig wird Premierministerin Borne in einem Fernsehinterview zur besten Sendezeit erklären, warum sie dem Parlament in allerletzter Minute die Abstimmung vorenthalten hat.
Der französische Präsident umgeht das Parlament, um seine umstrittene Rentenreform durchzudrücken. Dazu jetzt im SWR2-Tagesgespräch Stefan Seidendorf. Er ist Politikwissenschaftler und stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Herr Seidendorf, warum ist Präsident Macron diese Rentenreform so wichtig, auch wenn laut Umfragen 70% der Menschen im Land dagegen sind?
Präsident Macron versucht damit zu zeigen, dass er nach wie vor der große Reformator ist und dass die Initiative bei ihm liegt. Er hat ja in der Parlamentswahl keine Mehrheit bekommen dieses Mal und damit hat er ein bisschen zu kämpfen. Er will auf alle Fälle keine lahme Ente sein. Er bleibt ja noch bis 2027 Präsident und mit dieser Rentenreform hat er ein bisschen sein politisches Schicksal auch verbunden, um zu zeigen, dass er nach wie vor die Person ist, die Frankreich reformiert.
Es gab in den letzten Wochen landesweit massive Proteste, durch die sich die Regierung scheinbar nicht hat beeindrucken lassen. Es gab wenig Bewegung, die Fronten wirken verhärtet. Was bedeutet der Schritt heute für die Regierung und für die Stimmung im Land?
Na, man kann es vielleicht als einen Pyrrhus-Sieg bezeichnen. Also der Präsident wird aller Wahrscheinlichkeit damit durchkommen. Es gibt eine grundsätzliche Rentenreform demnach, aber das wird die aufgeheizte Stimmung erstmal nicht befrieden. Es bleibt weiterhin diese große Spaltung, die gesellschaftliche und politische Spaltung mit Oppositionsparteien, die wirklich zu allem bereit sind und mit einem Präsidenten, der nach dieser Aktion jetzt überhaupt nicht mehr auf das Parlament Rücksicht nehmen wird, sondern durchregiert.
Es gibt schon die Ankündigungen, unter anderem der Gewerkschaften, die Proteste noch auszuweiten. Das war auch ein bisschen zu erwarten, wenn das passiert, was jetzt passiert ist. Warum nimmt Macron das in Kauf? Das Ganze wirkt ein bisschen wie politischer Selbstmord.
Ja, er will es vielleicht auch noch mal wissen. Denn im französischen System ist der Präsident eben so mächtig, dass er sagen kann, es gibt eine Vertrauensabstimmung im Parlament, ähnlich wie wir das in Deutschland kennen, wo der Bundeskanzler auch um das Vertrauen bittet. Allerdings bleibt der Präsident natürlich auch weiterhin im Amt. Die Premierministerin muss gegebenenfalls ausgewechselt werden, aber der Präsident bleibt und damit kann er sich das eigentlich erlauben. Der Präsident kann auch noch mehr in Frankreich, er kann das Parlament jederzeit auflösen. Und damit spielt er ein bisschen, wenn es wirklich zu einem erfolgreichen Misstrauensantrag käme, dann wäre er durchaus in der Lage, das Parlament aufzulösen, mit Konsequenzen nicht nur für seine eigene Partei, sondern auch für die konservativen Republikaner, auf deren Unterstützung er eigentlich gebaut hatte und die ihm jetzt ein bisschen von der Stange gegangen sind.
Sie haben gerade die konservativen Republikaner angesprochen. Es wirkt seit einiger Zeit so, als würde die politische Mitte in Frankreich immer dünner, die extremen Ränder dafür immer stärker. Wie gespalten ist das Land inzwischen?
Ja, das, was Sie beschreiben, dass eben diese beiden extremen Ränder so eine starke Unterstützung, auch eine starke Rolle im Parlament bekommen haben, verstärkt die Spaltung eigentlich noch. Es fehlt tatsächlich die verantwortungsvolle Oppositionspartei, die bereit wäre, anstelle der Regierung zu treten, aber eben auch Verantwortung zu übernehmen. Stattdessen haben wir jetzt während der gesamten Reformdebatte zur Rente ein eigentlich auch für französische Verhältnisse ungewöhnliches und unwürdiges Spektakel im Parlament erlebt. Mehrfach wurden die Sitzungen unterbrochen, die Redner waren kaum zu verstehen, die Abgeordneten haben Schlachtrufe gebrüllt oder die Marseillaise gesungen, je nachdem. Und im Grunde war es kein konstruktives politisches parlamentarisches Verfahren. Also diese Spaltung, die durchzieht das Parlament und natürlich auch das ganze Land, mangels Alternative auch.
Wer profitiert von dem Ärger jetzt eher? Die rechte Marine Le Pen oder der linke Jean-Luc Mélenchon?
Meinem Eindruck nach haben es die Linken um Mélenchon herum übertrieben mit dieser Strategie im Parlament, möglichst alles auf Klamauk und Krawall zu setzen. Und viele aus ihrer klassischen Wählerschaft, gerade die Arbeiterschaft, fanden, dass das doch zu weit gegangen ist und eben nicht konstruktiv, zwar ablehnend, aber konstruktiv war. Marine Le Pen andererseits hatte bei ihrer Strategie möglichst sich still zu verhalten und hatte erstaunlicherweise ihren Abgeordneten Krawattenpflicht verordnet, um möglichst seriös rüberzukommen. Das Problem, dass sie eigentlich gar nicht aufgetaucht ist. Sie konnte sich auf den Demos der Linken nicht blicken lassen und im Parlament ist sie auch nicht mit Änderungsanträgen oder konstruktiver Parlamentsarbeit aufgefallen. Das heißt, sie geht ein bisschen unter, aber mittelfristig könnte es schon ihre Gruppierung sein, die davon profitiert.
Womit rechnen Sie, wie das Ganze jetzt weitergeht in Frankreich? Verstärkte Proteste sind ja schon angekündigt.
Ja, es kann gut sein, dass sich nach diesem dieser Abstimmung morgen, wenn es zu einem Misstrauensantrag kommt, die Dinge nochmal aufflammen und danach aber ein Stück weit auslaufen oder beruhigen, weil demonstrieren und streiken ist in Frankreich relativ kostspielig, da die Gewerkschaften weniger stark sind als in Deutschland, weniger gut organisiert sind, gibt es weniger prall gefüllte Streikkassen und man muss jedes Mal drauflegen, wenn man streikt. Das heißt, da gibt es vielleicht erstmal einen Effekt, dass das etwas zurückgeht, aber diese Unzufriedenheit und auch diese Behauptung, dass die Regierung Macrons eigentlich nicht über volle Legitimität verfügt, das wird seine Amtszeit auch weiterhin durchziehen und vermutlich bis zum Ende bleiben.
Im SWR2-Tagesgespräch waren das Einschätzungen von Stefan Seidendorf, dem stellvertretenden Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Nachdem die französische Regierung entschieden hat, ihre umstrittene Rentenreform ohne Abstimmung im Parlament durchzudrücken. Am 23. und 24. März treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU zu Beratungen in Brüssel. Bundeskanzler Scholz hat das zum Anlass genommen, heute eine Regierungserklärung abzugeben. In der ging es allerdings weniger um den Europäischen Rat in einer Woche, sondern mehr um die Lage in Deutschland. Und da spielte ein Wort eine entscheidende Rolle, wie Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel berichtet.
Olaf Scholz hat ein neues Wummswort.
Zuversicht.
Zuversicht ist das neue Unterhaken. Zum Unterhaken hatte der Kanzler monatelang aufgefordert. Jetzt, meint er, ist Zeit für gute Hoffnung und Zutrauen. Er verweist auf die Energiepolitik seiner Regierung.
Dabei können wir unseren Blick jetzt mit Zuversicht nach vorn richten. Letztes Jahr um diese Zeit waren die Gasspeicher in Deutschland zu 70% leer. Heute sind sie noch zu mehr als 60% gefüllt.
Scholz zählt auf, was geschafft wurde. Die Unabhängigkeit vom russischen Gas, die Umstellung der Energieversorgung, der heiße Herbst, der Wutwinter, das alles traf nicht ein.
Weil alle Verantwortlichen an einem Strang gezogen haben, weil unser Land zusammengehalten hat. Jetzt kommt es darauf an, dass wir aus dieser Erfahrung die Zuversicht mitnehmen.
Zuversichtliche Zustimmung von den Ampelfraktionen. Sie stehen hinter Scholz. Keine Spur von Zank und Dissonanzen. Sie wollen Fortschrittskoalition sein, den Aufbruch und Umbruch. Zweifel daran übt berufsbedingt die Opposition. Vorneweg Friedrich Merz, der keinen Grund zur Zuversicht sieht.
Bei Ihnen fallen mittlerweile Selbstwahrnehmung und die tatsächliche Lage im Land, in Deutschland, in fast schon besorgniserregender Weise auseinander. Sie verlieren mittlerweile, Herr Bundeskanzler, den Bezug zur Realität in unserem Land.
Merz zählt auf, was aus seiner Sicht nicht gelingt. Zuwanderung steuern, einen Haushalt aufstellen, die Bundeswehr ausrüsten. Die Energiewende kommt in Merz' Rede nicht vor. Aber scharfe Kritik am Kanzler. Merz zitiert einen englischen Historiker, der das Wort Scholzen ins Englische übersetzt haben soll. Scholzing.
Scholzing hat er so interpretiert. Gute Absichten kommunizieren. Nur um dann jeden vorstellbaren Grund zu erfinden, um diese hinauszuzögern und zu verhindern. Das ist Timothy Garnett.
Großes Gelächter in der Unionsfraktion. Ihr kommt es nicht darauf an, dass das Scholzing gar nicht vom erwähnten Historiker stammt. Die Merz'sche Oppositionsarbeit ruft Katharina Dröge auf den Plan, grüne Fraktionsvorsitzende.
Sie haben nichts dazu beigetragen, unserem Land Mut, Zuversicht und Hoffnung zu geben. Was Sie im letzten Jahr gemacht haben und was Sie in dieser Rede auch schon wieder machen, ist alles schlecht zu reden, ist überall Sorgen und Ängste zu schüren, weil Sie hoffen, daraus kurzfristige parteipolitische Gewinne zu erzielen. Das ist keine verantwortungsvolle Politik,
sagte die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge in der Debatte nach der Regierungserklärung von Kanzler Scholz. Während der Corona-Pandemie war oft die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, kurz MPK, das entscheidende Treffen, wenn es darum ging, welche Regelungen gelten, ab wann, für wen. In der Regel war der Kanzler mit dabei und hinterher wurden die Beschlüsse verkündet. Heute haben sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder wieder in Berlin getroffen, um sich abzustimmen, allerdings ohne Kanzler Scholz. Dabei ging es vor allem um mehr Geld vom Bund. Unter anderem für die Kosten der Unterbringung von Geflüchteten, die vielen Kommunen inzwischen über den Kopf wachsen. Aus Berlin berichtet Uwe Jahn.
Große Einigkeit der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, vor allem wenn es um die Hilfe für Flüchtlinge geht. Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil, SPD, sagt es so.
Wir sind der festen Überzeugung, vom Bund muss in dieser Hinsicht mehr kommen. Und das sagen wir nicht in erster Linie aus Landesinteressen, sondern auch als Vertreterinnen und Vertreter unserer Kommunen.
Was allerdings in Städten und Gemeinden bisher etwas anders ankommt. Gerd Landsberg, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, schlägt am Morgen noch einen etwas anderen Ton an und fordert von den Ländern
die klare Zusage, dass das Geld auch bei den Kommunen ankommt und nicht an den klebrigen Fingern der Länder hängen bleibt.
Denn in den Städten und Gemeinden werden die Mittel am dringendsten gebraucht. Da werden die Geflüchteten schließlich versorgt. In den ersten beiden Monaten des Jahres waren es im Durchschnitt über 25.000 Menschen, die in Deutschland einen Erstantrag auf Asyl gestellt haben. Die meisten von ihnen aus Syrien und Afghanistan. Und zusätzlich sind dann noch die über 12.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die Monat für Monat bei uns ankommen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, rechnet vor.
Wir rechnen in diesem Jahr 3,7 Milliarden Euro nur in Nordrhein-Westfalen. Der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an den bisher zugesagten Finanzhilfen des Bundes für diesen Themenkreis ist 600 Millionen. 600 Millionen bekomme ich, 3,7 Milliarden Euro wende ich auf.
Kein Wunder, dass Wüst und die anderen Länderchefs mehr Geld vom Bund fordern, der schließlich dafür verantwortlich ist, wie die Zuwanderung hierzulande geregelt wird. Am Morgen hatte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung noch eine andere Rechnung aufgemacht.
Der Bund hat den Ländern und Kommunen im vergangenen Jahr mehr als 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und in diesem Jahr noch einmal 2,75 Milliarden. Und wir haben entschieden, dass wir alle ukrainischen Flüchtlinge in das Regime des Bürgergeldes übernehmen. Das bedeutet, dass der Bund den allergrößten Teil der Kosten der Unterkunft und Verpflegung trägt.
Eine weitere Aussage von Kanzler Scholz aus seiner Regierungserklärung. Das Parlament soll mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des obersten Gerichtshofs kippen können. Das ist einer der Kernpunkte der umstrittenen Justizreform der rechtsreligiösen Regierungskoalition in Israel. Seit Wochen protestieren tausende Menschen regelmäßig gegen diese Pläne, weil sie dadurch die Unabhängigkeit der Justiz und die Gewaltenteilung gefährdet sehen. Kritik an den Plänen kommt aus aller Welt, auch aus Deutschland. Außenministerin Baerbock, Bundespräsident Steinmeier und auch Bundesjustizminister Buschmann haben sich besorgt geäußert über den geplanten Umbau des Rechtsstaates. Deshalb stand der Besuch von Israels Ministerpräsident Netanyahu heute in Berlin unter besonderer Beobachtung. Der wollte mit Kanzler Scholz vor allem über die Bedrohung durch den Iran reden, kam aber um das große Streitthema Justizreform nicht herum, wie Kai Clement berichtet.
Würde der Bundeskanzler von sich aus die umstrittene Justizreform der israelischen Regierung ansprechen? Keine 5 Minuten nach Beginn der Pressekonferenz lieferte Olaf Scholz darauf die Antwort. Ja, er würde.
Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam und, das will ich nicht verhehlen, mit großer Sorge.
Konzentriert las Scholz diese Sätze seiner Erklärung vom Blatt ab, so wie auch die weiteren. Er sei sich mit dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu einig, die Unabhängigkeit der israelischen Justiz sei ein hohes demokratisches Gut. Jetzt gehe es darum, eine weitere Polarisierung Israels zu verhindern. Scholz sprach sich für eine breite gesellschaftliche Einigung aus. So wie sie auch der israelische Präsident mit seinem Kompromissvorschlag anstrebe, den allerdings hatte Netanyahu noch kurz vor seinem Abflug nach Berlin abgelehnt.
Wir würden uns als Freunde Israels wünschen, dass auch über diesen Vorschlag das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Israels Premier Benjamin Netanyahu wies jede Kritik an den Plänen seiner rechtsreligiösen Regierung zurück.
I want to assure you, Chancellor Scholz, Israel is a liberal democracy. And will remain a liberal democracy.
Israel sei und bleibe eine liberale Demokratie, so der Premier, das versichere er dem Bundeskanzler. Kritiker haben daran allerdings deutliche Zweifel angemeldet, darunter Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland.
Ja, ich glaube, man muss auch ganz klar kritisieren, dass eine Verfassungsänderung, die die Gewaltenteilung zwischen Parlament und Recht aushebelt, nicht mit demokratischen Grundsätzen zu vereinbaren ist.
Weiteres Thema des Treffens im Kanzleramt, der zuletzt sich wieder zuspitzende Nahostkonflikt. Der Bundeskanzler sprach Netanyahu seine Anteilnahme angesichts jüngster Terroranschläge aus.
Wir sind bestürzt über diese blinde Gewalt.
Zugleich mahnte Scholz erneut eine Zwei-Staaten-Lösung an und rief Palästinenser wie Israelis zu Zurückhaltung auf. Das bedeutet für Israel auch, auf weiteren Siedlungsbau zu verzichten. Der kurze Berlin-Besuch des israelischen Premiers hatte mit einem Gedenken an den Holocaust begonnen, und zwar am Gleis 17 des Berliner S-Bahnhofs Grunewald. Von dort deportierten die Nazis tausende Juden. Es war eine Fahrt in den Tod. Zwischen Gedenken an das Zitat unermessliche Menschheitsverbrechen der Shoah, so die Worte des Kanzlers, zwischen diesem Gedenken also und zugleich vorsichtiger Kritik war bei dem Staatsbesuch ein denkbar großer Spagat zu bewältigen.
Kai Clement über den Besuch des israelischen Ministerpräsidenten in Berlin. Aus dessen Sicht geht es bei der umstrittenen Justizreform nicht um die Abschaffung der Gewaltenteilung und schon gar nicht um die Abschaffung der Demokratie, sondern nur darum, ein bestehendes Ungleichgewicht der Gewalten zu korrigieren. Deutschland kritisiert vorsichtig, freundschaftlich. Zum deutsch-israelischen Verhältnis ein Kommentar von Georg Schwarte.
Die Sicherheit Israels ist und bleibt deutsche Staatsräson. Das Menschheitsverbrechen der Shoah eine immerwährende Verpflichtung. Nichts daran ändert sich. Auch eine Justizreform in Israel darf und wird das nicht schaffen. Aber zur Sicherheit Israels trägt bei, dass das Land ein Rechtsstaat ist und bleibt. Die einzige echte Demokratie in einer überwiegend undemokratischen Region. Darf also ein deutscher Bundeskanzler einem israelischen Ministerpräsidenten auf deutschem Boden sagen, wir machen uns Sorgen um die Demokratie bei euch? Er darf, er muss es sogar. Dass Bundeskanzler Scholz es von sich aus tat, aller Ehren wert. Freunde dürfen und müssen einander kritisieren dürfen, um der Freundschaft willen. Als demokratische Wertepartner und enge Freunde verfolge man die Diskussion um die Justizreform mit großer Sorge. Scholz wählte Klartext, wissend, wie schmal der Grat ist, wenn ausgerechnet Deutschland versucht, Israel Demokratie zu erklären. Noch vor Jahren vermutlich undenkbar, dass Deutschland, das Land der Täter, Israel auf deutschem Boden, Ratschläge zu innenpolitischen israelischen Kontroversen gibt. Dass es jetzt möglich war, ein gutes Zeichen. Am Morgen noch standen Scholz und Netanjahu auf Gleis 17 im Grunewald. Tausende Juden fuhren damals von dort in den Tod, in die Lager. Netanjahu beschrieb den weiten Weg, den beide Staaten seither gemeinsam gegangen sind, eindrücklich. Vor 78 Jahren seien die Juden lose Blätter im Wind gewesen, die in die Öfen der Zerstörung geschickt wurden. Keine 80 Jahre später stehe er in Deutschland als Repräsentant des jüdischen Staates und biete ein israelisches Raketenabwehrsystem an, um bald den Himmel über Deutschland zu schützen. Über die Justizreform können und müssen sich Kanzler, Bundespräsident, die Außenministerin und alle Freunde Israels große Sorgen machen. Um die deutsch-israelische Partnerschaft als solche nicht.
Ein Kommentar von Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio zum Besuch von Israels Ministerpräsident Netanjahu in Berlin. Kitas, die ihre Öffnungszeiten verkürzen müssen, das ist im Moment Alltag in Baden-Württemberg. Der Grund ist natürlich der dramatische Personalmangel. Laut einer Bertelsmann-Studie fehlen bis 2030 41.000 Fachkräfte in den Kitas im Land. 58.000 Plätze für Kinder bräuchte man eigentlich zusätzlich. Was also tun? Öffnungszeiten weiter verkürzen? Kitas ganz schließen? Der Baden-Württembergische Städtetag schlägt vor, den Verantwortlichen vor Ort mehr Handlungsspielraum zu geben und gesetzliche Vorgaben zu lockern. In einer Kita in Ravensburg zum Beispiel arbeitet ein bunt gemischtes Team zusammen. SWR-Reporterin Annika Jahn berichtet.
Mittagszeit im Kinderhaus Lukas in Ravensburg. Die gelernte Kinderpflegerin Maria Esposito arbeitet in der Kita als Hauswirtschafterin. Heute gibt es Pfannkuchen. Zusammen mit FSJlerin Hedda Greff unterstützt sie das Erzieherteam, denn zwei Vollzeitkräfte fehlen hier.
Man hat mordsmäßig Druck, weil viele verschiedene Aufgaben erfüllt werden müssen. Es ist einfach alles sehr zeitaufwendig. Und vor allem sehr stressig.
Auf den Personalschlüssel angerechnet werden können die zusätzlichen Unterstützerinnen derzeit nicht. Das Gesetz sieht nur Erzieher vor. Gibt es davon nicht genügend, müssen Kitas wie die in Ravensburg ihre Öffnungszeiten einschränken oder dicht machen. Das muss überdacht werden, findet der Baden-Württembergische Städtetag. Geschäftsführer Ralf Bross will mehr Flexibilität, auch bei der Personalplanung.
Wir wollen den Verantwortlichen vor Ort mehr Handlungsspielraum geben, mehr Ermessensspielraum, aber auch mehr Verantwortung. Wir denken, dass die Lösung des Problems darin liegen kann, eben die Rahmendaten vor Ort zu berücksichtigen. Und die sehen überall unterschiedlich aus.
Konkret schlägt der Städtetag dazu eine Öffnungsklausel im Gesetz vor. Kitas könnten dann zusätzlich zu Erziehern mehr Hilfskräfte einsetzen, erklärt Benjamin Lachert, Familiendezernent beim Städtetag.
Wir brauchen je nach Angebotsform zwischen 1,3 und 2,3 Fachkräfte in der Einrichtung. Die habe ich aber nicht. Ich habe aber andere Erwachsene. Und wenn wir sagen würden, die vor Ort Verantwortlichen entscheiden, dass die als erwachsene Bezugsperson gezählt werden darf, die für die Kinder wichtig ist.
Die Qualität der Betreuung solle dabei nicht leiden. Das versucht der Städtetag zu betonen. Doch genau darin sieht die Gewerkschaft Verdi das Problem. Personal ohne pädagogische Ausbildung birgt für Landesbezirksleiter Martin Gross zu große Gefahren.
Ich glaube, man braucht Pfeiler der Qualität, die klar definiert sind, an die sich alle orientieren können. Sonst herrscht wirklich das freie Spiel der Kräfte und wir haben dann nachher zwei Klassen von Kitas.
Die Landesregierung will die Vorschläge des Städtetags prüfen.